Sorry.
Okay, also wir haben es nicht aufgenommen, insofern es war ein Teaching nur für euch, nur live und unwiederbringlich.
Sorry, ich auch.
Die vier Kräfte zur karmischen Reinigung. Wir haben jetzt sehr viel gehört über Karma. Wir haben sehr viel gehört über Samen, die wir pflanzen. Wir haben sehr viel gehört über, wie wir diese Kraft vollkriegen. Wir haben sehr viel gehört darüber, wie Karma funktioniert. Und wir machen jetzt nochmal einen kleinen Rückblick und eine kleine Wiederholung über die vier Kräfte, mit denen wir bestehende karmische Samen abschwächen und in ihrer negativen Wirkung auf uns stoppen. Wenn wir diese karmischen Samen anschauen, dann müssen wir eigentlich zwei Zustände unterscheiden. Zustand Nummer eins ist, wir erinnern uns an eine Tat, die wir begangen haben und die negativ ist, entweder weil sie sehr kurz zurückliegt, ja, und wir sie heute, gestern oder vorgestern begangen haben, oder weil sie so gravierend war, dass sie sich in unserem Gedächtnis so eingeprägt hat. Ja, also das kann bis in die frühe Kindheit zurückgehen, wo uns manchmal wieder Erinnerungen hochkommen, wie wir jemanden schlecht behandelt haben, wie wir in der Schule geschummelt haben, wie wir unsere Eltern angelogen haben, wie wir irgendwas getan haben. Und manche dieser vermeintlich völlig belanglosen Dinge haben sich so in unserem Gedächtnis eingegraben, dass sie Jahre oder Jahrzehnte wieder später hochkommen und wir uns an sie erinnern, was ein deutliches Signal oder ein Hinweis darauf ist, dass wir sie bearbeiten sollten. Ja, also Pfad 1 dessen, was wir jetzt erzählen, wir erinnern uns an die Ursache. Pfad 2, wir haben keine Erinnerung mehr an diese Ursache. Ja. Wir erleben in unserem jetzigen Leben ein unerwünschtes Verhalten. Wir leiden an finanzieller Knappheit. Wir drohen, unsere Wohnung zu verlieren. Wir haben keine Beziehung, obwohl wir gerne eine hätten. Und wir haben einen Zustand des Mangels oder der Aversion oder irgendeines als unglücklich erlebten Zustandes. Und wir haben keine Ahnung, woher das eigentlich kommt. Ja? Als buddhistischer Lehrer ist das eigentlich eher so der Standardfall. Leute kommen zu einem und sagen, also ich habe nie in meinem Leben irgendwie gelogen, aber mir passiert ständig Folgendes. Ja? Und in der Regel, wenn man sich intensiver mal mit diesem Thema beschäftigt und so weiter, fallen einem doch wieder ein paar Dinge ein. Und es fallen einem plötzlich dann Dinge ein, die man eigentlich schon vergessen geglaubt hat. Ich habe da selber eine sehr prägnante Episode erlebt und das ist auch nochmal ein Hinweis darauf, die Erinnerung an längst vergangene Zeiten, die manchmal total verschüttet erscheint, flammt auf einmal wieder auf oder führt zu plötzlichem spontanen Erinnern und zwar häufig in der Präsenz, ich sage jetzt mal der Aura, der Umgebung, großer Lehrer. Ja? Also immer, wenn ich mit meinem Lehrer Lama Mahut in einem Retreat bin oder wenn ich in Geshe-las Umgebung bin, dann ist meine Klarheit im Verständnis dieser Dinge deutlich stärker ausgeprägt, als wenn er nicht da ist und plötzlich mein Erinnerungsvermögen in bestimmten Punkten so prägnant, wie ich das sonst nicht habe. Ich hatte, vor 3 Jahren waren wir hier in München. Na, es muss 4 Jahre her sein, weil ich hatte damals ein schwarzes Auto und ich parkte das Auto in der Tiefgarage. Und ich habe, als ich dann von Geshe-las Teaching zurückkam, der ging mit euch zum Inder schon mal vor. Ich war dann in der Tiefgarage und stellte fest, mein Auto hatte einen Kratzer von der vorderen Stoßstange bis zur hinteren Stoßstange. Ja, und es war irgendwie vermutlich ein Lieferwagen, der da vor mir gewendet hat, in dieser Parkbucht, in der ich geparkt habe, hat irgendwie mein Auto einmal von ganz vorne bis ganz hinten angeschrammt. Und dann musste ich also den Parkhausbetreiber informieren und ich brauchte ein Polizeiprotokoll für die Versicherung und so weiter. Und dann haben die also die Polizei alarmiert und die kam dann irgendwann, aber es hat eine halbe Stunde gedauert. Und diese halbe Stunde stand ich da unten in der Tiefgarage vor meinem verkratzten Auto, hatte Zeit, drüber nachzudenken. Und auf mich wirkte noch diese wunderbare Aura dieses Teachings von Geshe-la. Und irgendwann, nachdem ich einige Minuten da stand, schoss mir eine Erinnerung durch den Kopf aus der Zeit, in der ich 18 war, den Führerschein frisch hatte. Zum damaligen Zeitpunkt, als jetzt das mit dem Kratzer passiert ist, war das über 25 Jahre her, also 28 Jahre her. Und mir fiel ein, dass ich nach einem halben Jahr mit meinem VW Käfer, den ich damals fuhr, mit diesem Käfer nicht mehr wirklich glücklich war und ich in dem etwas komplexen Wohnviertel in Germering, in dem ich da gewohnt hatte, durch die Gegend gefahren bin, mit vielen Rechts-vor-Links-Straßen, in der Hoffnung, irgendjemand nimmt mir mal die Vorfahrt, crasht in meinen Käfer und ich kriege von der Versicherung ein neues Auto. Dann fuhr ich also 2 Stunden damals durch dieses Viertel und dachte mir dann irgendwann, eigentlich vielleicht doch keine so tolle Idee. Ja, lassen wir das mal lieber. Ja, also vielleicht könntest du dich verletzen, wenn es ein Lastwagen ist, oder jemand anders könnte sich verletzen, oder wer weiß, wie es ausgeht. So ganz ehrlich ist es irgendwie auch nicht. Und ich fuhr wieder zurück und stellte meinen Käfer im Prinzip auf den Parkplatz vor dem Haus meiner Eltern und hatte diese Episode nach 2 Stunden vergessen. Da war ich 18. Ja. Und 28 Jahre später in dieser Tiefgarage poppte diese Szene in einer völligen Klarheit wieder vor mir auf, ja, wo ich etwas wieder sah, an das ich überhaupt nicht mehr glaubte, irgendeine Erinnerung daran zu haben. Ja. Und was dank der Präsenz Geshe-las mir quasi auf so einem Silbertablett den Karmic Cause, also die auslösende Ursache oder den Grund im Prinzip für dieses Ereignis geliefert hat. Ja. Und im Prinzip ist dann dieser Same ja völlig harmlos abgeraucht. Ja. Also die Polizei kam, hat Protokoll gemacht, ich habe es der Versicherung eingereicht, die haben den Schaden bezahlt und das war es dann. Also ich hatte im Prinzip eine extrem abgeschwächte Form dieses Samens, der da aufging. Hätte ich das nicht gemacht, wäre das nicht in Geshe-las Präsenz passiert, keine Ahnung, hätte ich mich vielleicht auf der Autobahn überschlagen oder einen schwierigeren Unfall gehabt oder das, was ich mir damals gewünscht hätte, wäre mir tatsächlich passiert, im Zusammenstoß mit Vorfahrt und so weiter. Also, was ich damit sagen will, ist, selbst Dinge, die euch passieren, an die ihr keine Erinnerung habt, haben ihre Ursache in Handlungen, die ihr unternommen habt, und es gibt manchmal Konstellationen, wo die Erinnerung plötzlich zurückkehrt, auch an Situationen, von denen man eigentlich glaubte, überhaupt nicht mehr den Schimmer eines Erinnerns überhaupt zu haben an die Situation. Was tue ich, wenn mir das nicht passiert, also wenn ich im Prinzip mich tatsächlich nicht mehr erinnere an auslösende Ereignisse, die einen bestimmten Samen jetzt zum Sprießen oder zum Erblühen bringen? Da sagt Lama Mahut immer, trace back from the experience, also auf Deutsch, arbeite einfach auf Basis der unangenehmen Dinge, die dir jetzt widerfahren und die du loswerden willst. Ja, also wenn du an Geldmangel leidest, dann arbeite an deiner Großzügigkeit. Wenn du an Partnermangel leidest, dann arbeite an deiner Unterstützung für die Beziehungen anderer und so weiter und so fort. Also im Prinzip alle Karmic Correlations, die es da gibt. Manche sind ein bisschen komplexer. Ja, also deswegen gibt es ja in diesen Unterlagen eine sehr ausführliche Auseinandersetzung auch mit dem Thema Karmic Correlations. Ich persönlich hatte vor 2 Jahren immer eine Situation, wo ab und zu einer meiner Hunde in den Keller gepieselt hat. Ja. Und dann fiel mir ein, dass ich beim Gang durchs Frankfurter Bahnhofsviertel zwischen meinem Hotel und dem Kunden Deutsche Bahn etwas zu lange an den Schaufenstern der Erotikläden dort vorbeigeschlendert bin, die mich auf dem Weg zwischen Hotel und Deutsche Bahn Tower zwangsläufig ansprangen. Ja. Und die Correlation mit Sexual Misconduct, also quasi nicht appropriate, wie sagt man, nicht angebrachten, unangemessenen Verhalten in puncto Sexualität und Umgang mit der Sexualität ist, du lebst in stinkenden und etwas verkommenen Plätzen, ja, Und der karmische Samen hat sich bei mir immer innerhalb von 24 Stunden geöffnet, ja, indem irgendwie einer meiner Hunde eine Pfütze im Keller hinterlassen hat. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja. Insofern ist das Studium der Karmic Correlations auch wichtig. Und je weiter ihr fortschreitet an diesem Pfad, desto schneller geht es auch. Also bei mir lagen immer irgendwie so 24 Stunden zwischen Ereignis und dem, was ich dann erlebt habe, tatsächlich an Korrelation. Gehen wir es mal im Einzelnen durch, die vier Kräfte. Nummer eins, die Basis, also Tengi Top im tibetischen Kraft, Basis, Grundlage. Die Basis deiner Überlegungen ist das Wesen, das du verletzt hast, also ein Lebewesen oder ein Buddha. Frage, was ist der Unterschied? Könnt ihr euch überlegen. Die tiefere Bedeutung ist quasi die Zufluchtnahme, also die geistige Haltung der Zufluchtnahme und das ultimative Verstehen von Karma und Leerheit. Wenn du also vom Weg abgekommen bist, wenn du ein Ereignis hast, was dir nicht gefällt, oder du dich an ein Ereignis erinnerst, was einen schlechten Samen gepflanzt hat oder gepflanzt haben könntest, findest du wieder zurück auf den richtigen Weg, indem du wieder Zuflucht nimmst. Und du nimmst Zuflucht in dein Wissen von Karma und Leerheit, ja, also von Karma und Emptiness. Und das passiert durch Verstehen und Dranbleiben an diesen Lehrsätzen, die wir hier lernen und an den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Wenn ihr weiter voranschreitet auf eurem Pfad, dann habt ihr immer mehr ritualisierte Elemente in eurer täglichen Praxis, die die Zufluchtnahme quasi automatisieren. Und das ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum wir diese Gebete machen am Anfang der Klasse. Es ist eine Zufluchtnahme, ja, und es ist eine ritualisierte Form der Zufluchtnahme, um in den ersten Punkt Kraft der Basis und Grundlage wieder einzutauchen. Der zweite Punkt ist, den Samen, an den wir uns erinnern oder nicht erinnern, mit aller Kraft auszureißen, ja, und ihn zu eliminieren. Geshe-la sagt, wir werden ihn nie ganz eliminieren, also ein Samen ist unzerstörbar und er wird immer in irgendeiner Form eine Wirkung entfalten, aber ein Samen, der über 25 Jahre reift, wie in meinem Fall der schlechte Auto-Karma-Same, der kann entweder in einem harmlosen Kratzer, der euch noch nicht mal Geld kostet, weil es die Versicherung bezahlt, reifen, oder er kann in einem schweren Unfall reifen, aber er wird irgendwie reifen. Und auch in meinem Fall war es ja so, dass dieser Samen nicht verschwunden ist, sondern er ist nur eben in einer sehr abgeschwächten Form gereift. Und in dem Moment, wo ich das erkannt hatte, hat mich auch große Dankbarkeit durchströmt, weil ich mir gedacht habe, ist ja wunderbar so als irgendwie anders. Ich glaube, das zeichnet auch Practitioner aus mit einer gewissen Praxis, dass sie eine Dankbarkeit gegenüber vermeintlich negativen Dingen entwickeln, weil dann ein Samen in einer moderaten Form sich geöffnet hat, ja, der eben nicht in einer schlimmeren Art und Weise sich dann mehr öffnen kann. Mir ging das letzte Mal so, als mir vor etwa 6 Wochen in Mailand mein Handy geklaut wurde von einem Trickbetrüger in einem Restaurant. Das fällt bei mir unter die Rubrik Hindernisse vor tantrischen Retreats. Also das war so eine Woche ungefähr, bevor ich nach Amerika aufgebrochen bin. Und zumindest bei mir, aber bei einigen anderen ist es auch so, jedes Mal, bevor ich mich auf ein tantrisches Retreat gemacht habe, hat sich mir in den Weg gestellt. Ein Sturm, ein Vulkanausbruch auf Island, mein Geldbeutel verloren in Frankfurt, in dem alles drin war, inklusive ESTA, Visum, Handy weg, irgendwie 3 Tage vorher. Also irgendwas ist immer passiert und ich stelle mich mittlerweile schon drauf ein. Und in der Situation war der Kellner in diesem Restaurant total irritiert. Ja, war der Kellner in diesem Restaurant total irritiert, weil ich ihm ganz fröhlich davon berichtet habe, dass mir gerade mein Handy geklaut wurde und dass ich jetzt irgendwie weiß, wie sich das Obstacle, das Hindernis dieses Mal irgendwie entladen hat. Und man muss dann ein bisschen aufpassen, dass man zumindest noch zerknirscht guckt und nicht zu fröhlich irgendwie durch den Tag geht, um die Leute um einen herum nicht zu verwirren. Da haben wir, hat Sunan beim letzten Mal auch gesagt, ja, ein Gelübde, wenn wir Gelübde abgelegt haben, nämlich die Leerheit nicht an Leute zu lehren, die darauf mental und geistig nicht vorbereitet sind. Ja, und das betrifft auch solche Zustände, wo jemand anders von euch eigentlich keine Fröhlichkeit oder keine Dankbarkeit erwartet, sondern irgendwie Zerknirschtheit oder Betroffenheit, müsst ihr das auch an den Tag legen, um Leute nicht komplett zu verwirren, die über dieses ganze Verständnis, was wir hier aufgebaut haben, eben nicht verfügen. Also Nummer zwei, Kraft der Zerstörung, die Wurzeln von etwas mit Kraft herausreißen. Und ganz wichtiger Unterschied in dieser Lehre, die wir lehren, ist das Bedauern, im Englischen Intelligent Regret, und nicht Schuld, im Englischen Guilt. Ja. Der Unterschied zwischen beiden ist, Bedauern lähmt nicht meine Handlungen. Ja. Also Schuld führt dazu, dass ich mich intensiver mit mir selbst beschäftige, statt mit anderen, indem ich drüber nachdenke, was ich für ein schlechter Mensch bin, was ich alles für Mist gebaut habe, wie ich mich falsch verhalten habe, was ich falsch gemacht habe. Und das fokussiert im Prinzip die Kraft der Handlung fälschlicherweise wieder auf mich zurück, obwohl ich eigentlich in dem Moment sagen sollte, Mist, ja, blöd gelaufen, muss ich beim nächsten Mal anders machen, und heile ich am besten, indem ich jetzt mich Antidot mit dem entsprechenden Gegenmittel um andere kümmere. Das Beispiel, was dort gerne gebracht wird, ist das einer Verwechslung. Ja, also wenn ich die Angewohnheit habe, Rohrreiniger immer in Limonadenflaschen abzufüllen, weil ich gerne Flaschen wiederverwende, und eines Tages komme ich spät abends nach Hause, bin müde, greife in den Kühlschrank, nehme eine Flasche, setze sie an den Mund und stelle fest, ich habe mir die Speiseröhre verätzt, dann würde ich an der Stelle keine Schuld empfinden, ja, so nach dem Motto, was bin ich für ein schlechter Mensch, sondern ich würde mir denken, das hätte ich jetzt besser nicht gemacht. Ich hätte gucken sollen, ob ich die Limonadenflasche oder die Rohrreinigerflasche erwische. Und das, dieses Gefühl zwischen Bedauern, ja, das hätte ich jetzt lieber nicht tun sollen, und ich bin ein schlechter Mensch, ist der Unterschied zwischen Bedauern, im Englischen Intelligent Regret, also erwachtes oder intelligentes Bedauern, und Schuld, die wir an der Stelle tatsächlich vermeiden. Auch das basiert natürlich auf dem Wissen von Karma und Leerheit. Man weiß, wie Bhakchaks funktionieren und wie sie reifen. Und wir wissen, dass wir uns künftige Leiden ersparen, wenn wir diesen Samen mit der Wurzel herausreißen, indem wir bedauern, was wir getan haben, oder retrospektiv bedauern, was wir damals getan haben, als wir eine Handlung ausgeführt haben, die nicht stattgemäß war. Und man kann auch nach Jahrzehnten noch, keine Ahnung, auf der nächsten Abifahrt, auf der nächsten Abi-Party oder dem nächsten Abi-Treffen einen alten Schulfreund, den man mal belogen hat oder den man schlecht behandelt hat, irgendwie zur Seite nehmen und kann sagen, Mensch, du, kürzlich ist mir wieder eingefallen, damals auf der Abifahrt habe ich Folgendes eigentlich ziemlich verbockt. Ja, also heute würde ich sowas nicht mehr in dieser Art und Weise tun, und sorry, dass es damals so gelaufen ist. Ja. Und teilweise haben die Leute dann teilweise selber noch eine Erinnerung an solche Dinge, teilweise auch nicht. Ja. Und man kann das ein Stück weit wieder heilen. Also Verständnis von Karma und Leerheit, ganz wichtig, intelligentes Bedauern, und in dem Moment, wo man sich an eine Handlung erinnern kann, in meinem Fall mit Unfallherbeiführungsabsicht durch das Wohngebiet gefahren zu sein und zu bedauern, dass man überhaupt so einen Unsinn gemacht hat, der andere Menschen hätte in Gefahr bringen können oder zumindest ihre Autos hätte massiv beschädigen können, das gehört auf jeden Fall dazu. Und wie gesagt, wenn man sich nicht mehr erinnert, dann gibt es einfach ein pauschales Bedauern. Ja? Also wenn ich mir jetzt, wenn mir finanzielle Mittel fehlen, die ich eigentlich bräuchte, dann kann ich ganz pauschal bedauern, dass ich irgendwann am Anfang dieses Lebens oder in einem meiner letzten Leben wohl irgendwie knausrig, geizig und nicht besonders großzügig anderen gegenüber gewesen bin, in materiellen Dingen, in immateriellen Dingen, in Zeit, in irgendwelchen anderen Dingen. Und ich muss dann pauschal arbeiten, ich muss das pauschal bedauern, ja, und mir dann vielleicht die ein oder andere imaginäre Szene vorstellen, damit die Kraft dessen, was ich da bedauere, ein bisschen tiefer wird. Nummer 3, Kraft der Zurückhaltung. Ja, ich beschließe in diesem Moment, wo ich diesen geistigen Prozess der 4 Samen, der 4 Kräfte, Entschuldigung, durchmache, beschließe ich eine Zeit lang die negative Handlung, die zu diesem Heranreifen des schlechten Samens geführt hat, nicht mehr durchzuführen. Der ganz elementare Rat, den ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört habt und den wir immer wieder kriegen und den man nie unterschätzen darf in seiner Wichtigkeit, ist, sich nur Zeitabstände vorzunehmen, die man sicher einhalten kann, weil das Verstoßen gegen ein sich selbst gegebenes Gebot der Zurückhaltung wiederum negative karmische Konsequenzen nachzieht und keine positiven. Will heißen, wenn ich meinem Ehepartner gegenüber wütend geworden bin und ihn oder sie angeblafft habe und ich in dem Moment innehalte, es bedauere, es bereue und beschließe, es für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr zu tun, dann muss ich mich gut genug einschätzen können, um zu wissen, wie viel traue ich mir sicher zu. Und wenn das 5 Minuten sind, in denen ich auf die Toilette gehe, die Klappe halte und mich einschließe, damit ich allein die physischen Voraussetzungen schaffe, dass ich dieses Gelübde, was ich in dem Moment abgegeben habe, nicht breche, dann tue ich das an der Stelle. Ja. Und dann halte ich mich selber zurück in dem Moment durch Einschließen auf der Toilette, um sicherzustellen, dass ich mindestens mal die 5 Minuten durchhalte. Aus der positiven karmischen, aus den positiven karmischen Effekten, die aus dem Einhalten dieser kleinen Zeitintervalle am Anfang resultieren, erwächst die Kraft, das für immer längere Zeitabschnitte durchhalten zu können. Ja, also da fällt uns manchmal wieder ein kompletter Verlust unseres Verständnisses von Leerheit an, ja, weil wir denken, wir sind wütende Menschen, wir sind impulsive Menschen, wir sind mit einem bestimmten Set an Verhaltensweisen ausgestattet und deswegen werden wir es nie schaffen, so und so folgendes Verhalten so und so lange nicht mehr zu tun. Das ist natürlich Unsinn, weil wenn wir Leerheit richtig begriffen haben, dann ist das eben nun gerade kein unveränderlicher Charakterzug, der uns in der Situation so reagieren lässt, sondern es ist ein völlig änderbares Geistesgift, eine völlig änderbare Mental Affliction und der Weg, es zu ändern, führt über die korrekte Einhaltung der Mini-Gelübde, die wir uns in diesem Moment geben, für einen bestimmten Zeitraum von dieser Handlung abzusehen.
Und wenn ich das hinzufügen darf, ich finde das auch super wichtig, es verstärkt sich, der Versame verstärkt sich nur, dass es das nächste Mal 10 Minuten sind, wenn ich stolz darauf bin, dass ich es 5 Minuten eingehalten habe, anstatt zu sagen, also ich sage, yeah, 5 Minuten hat es geklappt, anstatt zu sagen, oh Gott, und nach 5 Minuten ist es mir wieder entglitten. Also wirklich dann auch auf die 5 Minuten stolz sein.
Danke, ja. Absolut, ja, genau. So, der letzte der 4 Kräfte an der Stelle ist die Ausgleichshandlung, also die Handlung, die ich vornehme, um den negativen Akt, den ich gerade in den ersten 3 analysiert und unterbunden habe, um den quasi zu heilen. Und da gibt uns die Unterlage, die wir bekommen haben, gibt uns 6 unterschiedliche Möglichkeiten. Das erste ist, heilige Namen rezitieren, also zum Beispiel die Namen der 35 Buddhas zu rezitieren. Das zweite ist, heilige Mantren zu rezitieren. Die müssen aus einer heiligen Quelle stammen, sie müssen euch übermittelt worden sein von einem Lama, sie müssen richtig sein, sie müssen so ausgesprochen sein, wie euer Lama sie euch übermittelt hat. Und sie sollten mit einer guten ethischen Grundhaltung, also mit der richtigen Motivation, rezitiert werden. Wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, als Geschäftsführer einer IT-Company mit Vorständen im Gespräch und so weiter, dass ich eines Tages eine halbe Stunde täglich in der Rezitation tibetischer Mantren verbringen werde, dann hätte ich ihn oder sie wahrscheinlich für verrückt gehalten. Ja. Aber ein Großteil meiner Entwicklung hat sich entlang des Rezitierens von Mantren entwickelt, wie, glaube ich, bei uns allen. In der tantrischen Praxis wird es dann noch intensiver. Und es ist quasi ein Booster, ja, ein echter Verstärker, ein Nachbrenner, damit diese ganzen Dinge, die wir hier machen, auch tatsächlich funktionieren und damit wir sie wirklich zum Leben erwecken. Das ist manchmal nicht wirklich kompatibel zu unserer Lebenssituation. Ja, und in meinem Fall tue ich mich zu Hause ein bisschen schwer, das in Ruhe zu machen, weil wenn man irgendwie heranwachsende Kinder und einen großen Haushalt und 2 Hunde und so weiter hat. Also manchmal ziehe ich mich hier im Büro in den Meditationsraum zurück und mache das hier. Manchmal gehe ich irgendwo in eine ruhige Ecke. Manchmal, wenn es gar nicht anders geht, setze ich mich ins Auto, weil gar keine andere Situation. Also da müsst ihr ein bisschen kreativ sein. Ja. Und diese Praxis, und das werdet ihr später im Tantra auch nochmal lernen, die ist privat. Ja, also es macht jetzt keinen Sinn, sich in die S-Bahn zu setzen und die Mantren vor sich hin zu murmeln, weil das einfach Leute um einen herum in eine komische Situation bringt, die einen für verrückt oder sonst irgendwie entglitten halten. Und es macht im Prinzip auch keinen Sinn, das jetzt irgendwie im Freundeskreis oder in der Familie oder sonst irgendwie zu tun. Mein Lehrer sagte immer, diese Praxis ist nicht secret, also geheim, sondern sie ist private, ja, also sie ist privat, sie ist so wie ein, ja, ich sag's, weil er es gesagt hat, sie ist irgendwie wie ein Toilettengang, ja, den wir nicht in der Öffentlichkeit vornehmen, zumindest wenn wir nicht auf dem Oktoberfest sind und mit 300 anderen Männern das dann nicht mehr stille Örtchen aufsuchen, sondern es ist einfach private, ja, also es ist ein heiliger Akt und ihr solltet ihn nicht entweihen dadurch, dass ihr Ort, Zeitpunkt oder soziale Situation so wählt, dass es auf andere irritierend wirkt und damit irgendwie seine Kraft verliert. Nummer 3, die Schriften studieren und lesen, ja, also das, was wir hier tun, und es hält euch auch gar keiner ab, euch mal wieder irgendein Reading aus dem Regal zu ziehen an irgendeinem verregneten Sonntag und irgendwelche Kurse, die ihr schon lange gemacht habt, nochmal zu machen. Ich entdeckte da immer was Neues. Also wenn ich den Kurs 3 über Meditation aus dem Regal ziehe, den habe ich jetzt einmal geteacht, zweimal gemacht. Und wenn ich das Teaching und das Reading rausnehme, dann finde ich Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Ich denke, wow. Ja. Und das liegt einfach daran, das liegt an Leerheit, das liegt daran, dass euer Verständnis sich entlang der Samen entwickelt und nicht anhand der Buchstaben, die auf diesem Papier stehen, sondern dass ihr einen anderen Zugang, einen vielschichtigeren Zugang zu diesen Texten findet, wenn eure Samen anders reifen, als sie das vielleicht beim ersten Mal tatsächlich getan hat. 4. Über Leerheit meditieren. Das ist das stärkste Gegenmittel, das uns innerlich darauf vorbereitet, im nächsten Mal anders zu reagieren, und das Einzige, was zu dauerhafter Veränderung führt. Ja, also das kann ich absolut bestätigen. Und das dauert lange, es dauert Jahre, bis sich dieses Verständnis von Leerheit von 30 Sekunden am Tag auf irgendwie 5 Minuten am Tag korrektes Verständnis von Leerheit ausweitet. Und wir fallen immer wieder zurück, selbst wenn wir alle 36 Kurse absolviert haben, in ein Habitus, Dinge als selbst existierend anzusehen, obwohl wir 1000 Mal gelernt und begriffen haben, dass sie es nicht sind. Und es ist ein langsamer Prozess, aber er geht voran und er beschleunigt sich durch die Punkte, durch diese 6 Punkte, die alle zusammenwirken. Heiligen Objekten Darbringungen zu machen. Die höchste Darbringung ist, erfolgreich zu praktizieren und das zu tun, was dein Lama gelehrt hat. Der Buddha hat seine Lehren entwickelt, weil er bemerkt hat, dass in den vedischen Traditionen, die er im alten Indien vorfand, das Ritualisierte immer mehr in den Vordergrund gerückt hat und die Intention irgendwo nicht vorkam. Also Leute haben heilige Praktiken, Rezitation von Mantren, heilige Akte gegenüber Lehrern, heilige Rituale in Tempeln mechanistisch durchgeführt und geglaubt, das würde zu gutem Karma führen. Und die Revolution, die der Buddha mit seinen Lehren in die Welt gebracht hat, ist, das Ritualistische zu flankieren durch die Intention, ja, und zu sagen, wenn du eine heilige Handlung ritualisiert vornimmst und dabei mit dem Gedanken abschweifst oder an gar nichts denkst oder nicht bei der Sache bist oder gar an schlechte Dinge denkst, dann kannst du sie auch bleiben lassen, sondern es ist wichtig, sie mit der richtigen Intention durchzuführen. Und das gilt natürlich auch dafür. Also ihr könnt euch vor eurem Altar verneigen und 300 Prostrations machen, wenn ihr sie als Aerobic versteht und als gutes Stretching, weil ihr irgendwie gerade aus einer Pilates-Klasse kommt und ihr seid noch im Pilates-Modus, dann ist es halt Pilates. Ja, dann habt ihr am nächsten Tag einen Muskelkater oder eine Zerrung, aber ansonsten nichts. Und ihr könnt eine einzige Niederwerfung vor eurem Altar machen mit einer ganz intensiven inneren Haltung der Verneigung, der großen Liebe und Dankbarkeit vor dem Lehrer oder den Lehrern, die ihr auf diesem Altar habt, und könnt 1000-mal mehr bewirken als mit 1000 Pilates-mäßig ausgeführten Niederwerfungen. Die allerhöchste Darbietung ist, das erfolgreich zu praktizieren, was uns unsere Lehrer mit auf den Weg gegeben haben. In unserem Fall die Kurse zu lernen, die Hausaufgaben zu machen, sich an Sunams Regeln zu halten, die Finals zu machen und den Kurs richtig zu absolvieren und das in die Praxis zu bringen, was unsere Lehrer gerne von uns hätten. Punkt 6, heilige Abbildungen nutzen. Also heilige Abbildungen meint eine bestimmte Abfolge von geistigen Bildern in der Meditation. Die Vajrasattva-Meditation ist eine sehr kraftvolle Reinigungsmeditation, ist dabei sehr wichtig und kraftvoll, dass da sie all dieses einschließt. Ich war kurz in Versuchung, eine Anleitung zur Vajrasattva-Meditation hier zu verteilen, aber in der Beratung vor der Klasse in unserem Teacher-Kollektiv haben wir dann entschieden, das nicht zu tun, weil sie noch kraftvoller ist und noch besser wirkt, wenn sie von einem Lehrer übermittelt wird mit der nötigen Transmission, mit der nötigen Übermittlung. Und das schaffen wir jetzt heute nicht in dieser Klasse. Also das würde alleine eine Stunde dauern, die irgendwie zu erklären und durchzugehen. Ich habe sie ein paar Mal gekriegt. Ich habe sie von Lama Marut gekriegt. Ich habe sie von Lama Mira gekriegt auf diesem Thousand Angel Retreat, auf dem wir zusammen waren. Ich habe sie von Venerable Phil zweimal gekriegt. Also ich könnte sie weitergeben, aber dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Im November kommt Venerable Phil, sagt Sunam dann nochmal für die nächsten Veranstaltungen. Wenn ihr da kommen könntet, wäre das sehr hilfreich, weil dann würdet ihr die Vajrasattva Reinigungsmeditation, auf die hier in Punkt 6 referiert wird, auch persönlich übermittelt bekommen. Und dann wäre sie auch kraftvoll und würde tatsächlich wirken. Gut, das war's in dieser Klasse. Die nachfolgenden Bemerkungen könnt ihr nachlesen. Ein letzter Punkt ist mir noch ganz wichtig, das ist quasi der letzte Satz im Reading, ist mir ganz wichtig. Man wird als buddhistischer Lehrer immer mal wieder gefragt, wie hilft man Sterbenden? Ja, wie hilft man Sterbenden, die überhaupt nicht religiös sind? Wie hilft man Sterbenden, die von Buddhismus nichts wissen wollen? Wie hilft man Sterbenden, die aus der Kirche ausgetreten sind? Also in allen möglichen Konstellationen. Und es gibt eigentlich einen Rat, den man dort unbedingt befolgen sollte, nämlich dem Sterbenden zu helfen, diese vier Kräfte vor seinem Tod nochmal zu machen. Im christlichen Wirkungskreis sind es die Sterbesakramente. Ja, also im katholischen Bayern kennt man das, da kommt der Pfarrer ans Totenbett und erteilt die Sterbesakramente, also befreit den Sterbenden von all seinen Sünden. Ja. Und ähnliche Rituale gibt es in allen religiösen Traditionen. Und das, was ein weiterer Indikator dafür ist, wie wichtig das ist. Also wenn ihr den eigenen Tod oder den Tod von jemandem, den ihr begleitet, ins Angesicht sehen müsst, dann ist es extrem wichtig, diese vier Kräfte zu verwenden und sie natürlich in der richtigen Art und Weise zu verwenden. Also beispielsweise, wenn man mit alten Leuten zusammen ist, die man gut kennt, dann nochmal das Gespräch zu lenken auf Punkte, die vielleicht nicht so toll liefen, also vielleicht auf Punkte einer Trennung oder Punkte eines schlechten Verhaltens im Berufsleben oder einer schlechten Behandlung eines Kindes oder von Verwandten oder sonstiger Dinge, oder indem man einfach einen Raum schafft, in dem der Sterbende oder der Abschiednehmende sich ermutigt fühlt, die Dinge nochmal zu erwähnen, die sein Gewissen belasten, die loszulassen und dann quasi reinen Gewissens und mit gereinigten Samen an der Stelle die Reise dann ins Bardo, in den Zwischenzustand zwischen den zwei Körpern anzutreten. Und das Wichtige ist da auch wieder das Bewusstsein, also dass man nach den Sterbesakramenten, nach den Four Forces, nach den vier Kräften etc. sich auch wirklich zugesteht, dass man jetzt gereinigt ist von diesen negativen Aspekten, von denen man sich gerade gereinigt hat, und dass man dann reinen Gewissens, ja, und erleichtert um diese Sünden oder in unserem Verständnis negativen karmischen Samen auch tatsächlich diese letzte Reise antritt. Das wäre mir noch wichtig, weil das ist eine Frage, die ich häufiger gestellt kriege, die auch jeder von uns häufiger gestellt kriegt und die da in einem wichtigen Zusammenhang steht. Gut. Vielen Dank. Oh, wir haben eine Frage. Ja. Sehr gut.
Gerade zu der letzten Frage mit dem Sterben. Ich habe immer gedacht, dass man sterben wäre, aber auch nicht aufgeben soll.
Die Sabine sagt, ich habe immer gedacht, dass man Sterbende nicht aufwühlen soll. Ich wiederhole die Frage. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Deswegen habe ich dazu gesagt, einen taktvollen Weg zu finden, eine Gesprächssituation zu schaffen, in dem sich derjenige sicher fühlt, über die Dinge nochmal zu sprechen, die vielleicht ihn belasten und die sein Gewissen belasten könnten. Man soll es nicht erzwingen. Ja? Also wenn man das Gefühl hat, dass trotz guten Zuredens, trotz der Signale, trotz des Lenkens auf die Themenfelder, die vielleicht noch zu beichten wären, da nichts kommt, dann sollte man es auch nicht erzwingen. Aber wenn man sich mit Leuten unterhält, die in der Sterbehilfe sind, und wenn man sich mit Leuten unterhält, die schon mal Sterbende begleitet haben, dann weiß man schon, dass sich meistens in diesem Prozess des Abschiedsnehmens schon Phasen finden, wo derjenige auch dankbar ist, wenn er einen Ansprechpartner hat, um nochmal sein Gewissen zu erleichtern und die Dinge nochmal loszuwerden, die ihn irgendwie noch bedrücken und wo er das Gefühl hat, da ist noch etwas offen. Also so zumindest meine Erfahrung. Aber du hast völlig recht, also man soll jetzt da irgendwie nicht die Four Forces vorlesen und irgendwie eine Liste anfangen und denjenigen nötigen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sondern es kann nur ein liebevolles Anstupsen und das Schaffen eines Raumes sein, in dem sich derjenige sicher geborgen und angenommen fühlt, über diese Themen zu sprechen. Gut.
Ich würde gerne noch eine Sache dazufügen, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich einen Filmriss hatte und es nicht gehört habe, dass wenn man die vier Kräfte macht, dass man auch hinterher oft spürt, dass es bereinigt ist durch ein kurzes negatives Ergebnis. Finde ich auch noch eine wichtige Information.
Ja, bitte. Erstverschlimmerung quasi.
Genau. Holger hat am Anfang auch gesagt, dass man ihren karmischen Samen nie komplett zerstören kann, sondern durch die vier Kräfte wird er abgeschwächt und verfrüht zum Reifen gebracht. Und deswegen ist es sehr wohl möglich, dass wenn ich große Vergehen bereinige, dass ich natürlich dann auch hinterher, wenn der Same verfrüht aufgeht, ein kurzes, schlechtes Ergebnis erfahre. Also dein Autobeispiel, ganz klar, das hat eine halbe Stunde gedauert und dann ist es rum. Und ich persönlich stelle auch an mir fest, ich merke das sehr, dass die karmische Reinigung gewirkt hat, denn indem ich so ein kurzes, schlechtes, abgeschwächtes Ergebnis habe, aber sich mein Herz sprichwörtlich hinterher leichter fühlt. Und das ist auch das Gefühl, was ich von allen bestätigt kriege. Man spürt wirklich hinterher, wie dieser Schrein vom Herzen runter ist. Man spürt richtig Leichtigkeit. Und es ist auch ganz leicht plötzlich, weil es so kurz und schnell ist, und man sich denkt, ja, jetzt ist es vorbei, es kann nichts Größeres passieren. Eben, was du ja auch gesagt hast, es ist eigentlich ein schlechtes, aber man freut sich drüber, es ist verdammt. Als Vorwarnung, dass auch das vorkommen kann. Dann wollen wir zu der, genau, das nächste wäre in der letzten Klasse, gehen wir einfach kurz durch die Fragen, die in der Abschlussprüfung drin sind. Ich glaube, so haben wir es genannt. Einfach, dass ihr wisst, welche Fragen in der Abschlussprüfung drin sind, was ihr genau und richtig feste lernen müsst. Und auch nochmal Möglichkeit, Fragen zu stellen, falls es Fragen gibt, die nicht von den drei vergifteten Geisteszuständen beeinträchtigt sind. Hihihi. Sehr schön. Ulrike, magst du anfangen? Kommt doch ein wenig näher, dass er auch auf dem Bild seid. Ich komme hier so.
Also Frage 1, da geht es um den Haupttext, den wir jetzt in dieser Klasse hauptsächlich benutzt haben. Also in der heutigen Klasse ist nicht, aber für die meisten anderen Klassen, das ist natürlich das Abhidhamma Kosha von Meister Vasubandhu. Da wird dann auch gefragt, wann der gelebt hat, und das muss der gute Buddhist auch wissen. Nämlich 350 nach Christus, lernt es gut auswendig, weil es kommt noch 1000 Mal in anderen Kursen, und dann ist es immer sehr gut, wenn man sagen kann, 350 nach Christus. Also die genauen Daten kennen wir nicht, aber ungefähr. Dann geht es noch drum um den Hauptkommentar, den wir genutzt haben. Das war natürlich Licht auf dem Weg zur Freiheit von seiner Heiligkeit, dem ersten Dalai Lama. Und auch hier gilt wieder, muss der gute Buddhist auch wissen, wann der gelebt hat, 1391 bis 1474, genau. Und das ist einfach eine auswendig Lernübung. Also da muss man jetzt nicht großartig Logik anwenden, sondern einfach lernen.
Dafür haben sich die gut alt bewährten Karteikarten bewährt.
Bin ich schon da? Zwei?
Ja, ich glaube, das sind alles noch deine Klassen, oder? Wir können aber auch abwechseln, unabhängig davon. Wir können einfach durchgehen, das ist eine gute Idee. In der nächsten Frage wird nach den einzelnen Worten im Titel vom Haupttext gefragt. Der Titel des Haupttextes war ja Abhidhamma. Abhidhamma bedeutet Wissen, das komplette Wort. Die einzelnen Bestandteile, Abi heißt hinzu oder annähern, und Dharma bedeutet existierendes Ding, alles, was seine eigene Natur hat. Und das höchste aller existierenden Dinge ist Nirvana, und Wissen führt dich dahin oder bringt dich zu diesem Zustand. Also sinngemäß bedeutet Abhidhamma, es bringt dich dem Nirvana näher.
Also nochmal, wir sind hier in Mind Only, also in der Nur-Geist-Schule, und da gibt es noch selbst existierende Dinge. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr das lest, dass da steht, ein existierendes Ding. Jetzt sagen sie mir die ganze Zeit, es gibt kein Ding, das existiert, das aus sich selbst heraus existiert, sondern nur Dinge, die durch unsere Projektionen existieren. Es steht hier in der Frage, es muss falsch sein, da steht, ein existierendes Ding, alles, was seine eigene Natur hat, das ist das, was in der Nur-Geist-Schule auch tatsächlich noch geglaubt wird.
Gut, die nächste Frage bezieht sich auch nochmal auf das Wort Abhidhamma und jetzt mit dem Zusatz, was bedeutet es tatsächlich? Und da referenziert er jetzt wieder, Abhidhamma bedeutet Wissen. Also er schreibt nochmal den gleichen Satz hin, Abhidhamma bedeutet Wissen. Und es gibt zwei Arten des Wissens. Hier will er ein wenig mehr Futter dran haben. Und das wirkliche Wissen sind die drei reinen Pfade, der Pfad des Sehens, der Pfad der Gewöhnung und der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Die sind die reine Weisheit und ihre Hilfsmittel. Falls euch interessiert, was die Hilfsmittel sind, würde ich auf die Lektüre dieser Klasse verweisen.
Nummer 4. Nenne die 4 erforderlichen Eigenschaften eines achtbaren buddhistischen Buches und erkläre, was sie in diesem Fall sind. Das erste ist das Thema. Ja, also sind es reine und unreine Arten von Phänomenen. Das zweite, der Zweck dieses Buches, ja, also im Geist des Schülers Weisheit zu pflanzen, die dann die ultimative Analyse der unterschiedlichen Phänomene ermöglicht. Das dritte, ein ultimatives Ziel, also die Schüler erreichen dadurch die beiden Arten von Nirvana. Und das vierte ist die Beziehung dieser ersten drei Punkte untereinander, also der Zweck ist erfüllt durch die Thematik eines Buches und auch das ultimative Ziel durch diesen Zweck. Und man könnte sagen, dass die Beziehung zwischen dem Thema und dem Mittel, durch das dieses Thema ausgedrückt wird, also dem Kommentar selbst oder dem Buch selbst, darin besteht, dass die zusammenwirken und zusammen interagieren. Ich habe damals, als ich die Klasse gemacht habe, gesagt, das ist natürlich jetzt eine sehr theoretische und formalistische Sicht auf dieses ganze Thema. Man kann diese Dinge mal anwenden auf Dinge, die man selber publiziert. Also wenn ich einen Artikel schreibe oder einen Redebeitrag mache oder eine Vorlesung halte, bin ich dann inspiriert von diesen drei Tatbeständen, die sich hinter dieser Frage verbergen.
Oder die Dinge, die man liest, entsprechen sie denen. Das fünfte noch zu nehmen. Immer so eine Seite haben wir gesagt.
Okay. Nenne die beiden grundlegenden Einteilungen von Karma oder Taten. Und die beiden grundlegenden Einstellungen sind die Bewegungen des Geistes. Das geistige Karma ist A und B, das, was es motiviert, also Intention.
Frage 6. Jetzt kommen die nicht kommunizierende Form von Karma. Hier steht, sind die 5 Eigenschaften gefragt und zwar nach der genauen Formulierung, wie sie Meister Vasubandhu in seinem Text hat und eine Erklärung ist dazu gewünscht. Wann erkenne ich oder woran erkenne ich, dass ich jetzt die nicht kommunizierende Form habe? Welche Eigenschaften hat die, damit ich auch weiß, womit ich es zu tun habe. Also man hat nicht kommunizierendes Karma, selbst in Perioden der Ablenkung, also auch in dem Moment, wo man selber nicht dran denkt, ist es da. Es ist sogar in bestimmten Meditationsformen da, also sogar wenn der Geist friedvoll ist, das ist eine der Meditationsstufen, die wir in Klasse 3 gelernt haben, ein sehr tiefer Meditationszustand und da ist der Geist extrem friedvoll. Es gibt dann noch Stufen drüber, aber selbst da ist das nicht kommunizierende Karma noch bei einem. Karma ist in dieser Form entweder tugendhaft oder nicht. Das ist der dritte Punkt. Also eine gute oder eine schlechte Tat vom Wesen her. Diese Art von nicht kommunizierendem Karma besteht auch nach einer Handlung weiter und gehört zu der Person, die die Handlung ausgeführt hat. Und wird damit von Moment zu Moment in einem kontinuierlichen Strom weitergegeben. Und der letzte Punkt, der letzte Punkt, diese Form nimmt die höchsten Elemente als ihre Ursache. Also damit wird auch gesagt in der Geistschule wiederum, dass es auch eine physische Substanz gibt oder dass dieses nicht kommunizierende Karma auch physisch ist, materiell ist. Ne? Sehr subtile Form von Materie.
Definiere die 3 Arten von Karma, tugendhaftes, nicht tugendhaftes und neutrales Karma. Eine gute Handlung oder Tugend bringt dir kurzfristig eine angenehme Erfahrung. Sie schützt dich ultimativ vor Leid, indem sie dir Nirvana bringt. Eine schlechte Handlung oder eine Untugend bringt dir als karmisches Ergebnis eine unerwünschte oder unangenehme Erfahrung. Bereinigung für Kräfte. Neutrales Karma ist eine Handlung, welche dir ein anderes Ergebnis bringt als eines der beiden oben genannten Arten. Sprich, es ist weder angenehm noch unangenehm. Auch wunderbar, wir beziehen uns jetzt auf die vier Kräfte. Da geht es nochmal weiter. Erkläre Scham und Rücksicht und ihren Unterschied. Das ist hochinteressant, weil es darum geht, warum vermeide ich schlechte Taten? Ich vermeide schlechte Taten aus Scham, weil ich mir selber nicht mehr in der Früh in den Spiegel gucken kann. Das ist die Definition von Scham. Ich tue es mir aus persönlichen Gründen, weil ich sage, nein, das kann ich mir gegenüber nicht verantworten. Erwägung, das sind Beweggründe. Ich unterlasse schlechte Taten aus Rücksicht auf andere Personen. Zum Beispiel, weil ich andere nicht dazu animieren will, weil ich es meinem Lehrer versprochen habe. Das ist auch ganz starke Motivation, wenn man Gelübde nimmt, weil ich ja meinem Gelübdemeister gegenüber eine Verantwortung übernommen habe, dass ich sie nicht begehe. Also es geht darum, dass ich eine schlechte Tat nicht tue, weil ich erwäge, dass es andere aus irgendwelchen Gründen die andere Menschen betreffen. Und Scham sind Gründe, die mich selber betreffen. Ich habe das übersprungen, aber das entscheidest du.
Das sind die neuen. Ja, das machen wir ganz kurz. Also ne, die Kurzform der 10 Untugenden, die kennt ihr, habt ihr schon in vielen Kursen gehört. Drei, die den Körper betreffen, töten oder andere Menschen schädigen, stehlen, sexuelles Fehlverhalten. 4, die Sprache betreffend, also Lügen, entzweiende Rede, divisive speech im Englischen, harsche Worte und bedeutungsloses Gerede. Und dann 3, die Gedanken betreffen, nämlich Begehren oder beziehungsweise ignorantes Begehren, also ignorant desire im Englischen, Schadenfreude und falsche Weltsicht, also ein falsches Verständnis von Leerheit und vermeintlicher Selbstexistenz.
Gut, in dem Tempo geht es auch weiter, weil die nächsten 2 Fragen beziehen sich auch auf die Untugenden, nämlich die 3 Arten an Erfahrungen, die aus Taten entstehen oder aus Karma entstehen, wenn es reicht. Also A ist natürlich Karma, dessen Ergebnisse du in diesem Leben erntest, Karma B, Karma, das du im nächsten Leben erntest und C, Karma, das du in irgendeinem Leben nach dem nächsten erntest. Und dann werden die 4 Blumen abgefragt, die aus der DCI kennen das. Wähle 3 schlechte Taten, 1 für jede Pforte. Pforte ist damit wieder gemeint, wie der Holger gerade gesagt hat, Taten des Körpers, Taten der Sprache und Taten des Geistes. Und erkläre jeweils die zugehörigen 4 Auswirkungen oder die von euch aus DCI sich auch ausgenäht, die 4 Blumen. Da brauchen wir jetzt nicht groß drüber zu reden. Das könnt ihr dann für jede... Ihr sucht euch für jede Pforte eine Tat aus und erklärt es daran. Magst du noch eine machen? Okay. Was siehst du wirklich? Und nochmal, wir sind immer noch in der Nur-Geist-Schule. Wenn du denkst, dass du das Sehvermögen deines Auges und ebenso die äußeren physischen Formen wahrnimmst. Also das ging um dieses Beispiel. Erinnert euch sicher an die Grafik, wo wir das Auge haben, das gesehene Objekt und die Wahrnehmung dazu, da geht es natürlich darum, dass wir sind in der Nur-Geist-Schule, dass du in dieser Schule dein Basisbewusstsein wahrnimmst, das sogenannte Kunshin, das als das Sehvermögen des Auges erscheint und auch als die äußeren Formen, von denen du glaubst, dass du sie wahrnimmst. In der Nur-Geist-Schule entsteht das alles aus einem einzigen Samen.
Erkläre, wie geistige karmische Samen gepflanzt werden, wo sie sich befinden wo sie gelagert werden, bis ihre Resultate entstehen. Wieder gemäß der Nur-Geist-Schule. Geistige Samen pflanze ich durch das Bewusstsein, dass ich mir bewusst bin, was ich denke, sage oder tue. Die geistigen Samen bleiben im Basisbewusstsein für sehr, sehr lange Zeit, vervielfältigen sich von Moment zu Moment und geben ihre Energie immer von der älteren Form an die neuere Form weiter. Was Sie hier sagen, ist auch, dass sich geistige Samen verändern. Wenn die richtigen Konditionen, die richtige Umgebung vorliegt, dann reift der geistige Same in eine Wahrnehmung. Das, was wir klassisch lernen, dass ein Bild daraus entsteht. Geistige Samen reifen, es steht ein Bild und legt sich auf den Stift. Das ist ja unser Beispiel dafür, wenn es reift.
Jo, Frage 14 bezieht sich darauf, was hat der Buddha eigentlich wirklich gemeint, als er diese Lehren in die Welt gesetzt hat? Und Frage 14 fragt, es gibt viele Stellen in den Sutren, in denen der Buddha sagt, dass das ganze Weltall und jedes Wesen darin nur Geist ist. Und die Nur-Geist-Schule folgerte aus dieser Aussage, dass es überhaupt keine äußeren physischen Objekte gibt. Beschreibe die beiden Dinge, die der Buddha eigentlich meinte, als er sagt, dass alles nur Geist ist. Und A war der Punkt, im negativen Sinne wird das Weltall als nur Geist bezeichnet, um zu verneinen, dass das Produkt von irgendetwas anderem sein könnte, zum Beispiel das Produkt eines Schöpferwesens. Also will heißen, da kommt die Weltsicht mit Ursache und Wirkung hinein, dass das Weltall eben quasi Ergebnis unserer Ursache- und Wirkungskorrelation ist und nicht das Ergebnis eines Schöpfergottes. Und B, im positiven Sinne wird das Weltall als nur Geist bezeichnet, um klarzumachen, dass Geist seine Hauptursache ist, bedingt durch seine Rolle bei der Entstehung und Reifen von Karma. Ich habe jetzt beide vermischt, das muss ich nochmal klären. Also A, negativer Sinn, das Weltall kann nicht entstanden sein durch einen Schöpfergott. B, positiver Teil dessen, was ich gesagt habe, es ist entstanden durch die Wirkung von Karma. Das sind die beiden Antworten auf 14. Dann 15, Maitreya beschreibt in seinem Werk mit dem Titel Der edle Geist 6 verschiedene Stufen im Prozess, wie die Tendenz des Anhaftens an jegliche Art von Eigennatur oder Self-Existent im Englischen Karma verursacht und damit auch die Welt des leidenden Lebens. Beschreibe diese 6 Stufen. 1, wenn du geboren wirst, hast du bereits karmische Samen, Bhakchaks für die beiden Tendenzen, nämlich Dinge als selbst existierend zu sehen, dich und deine Teile. Und diese Samen wurden im vergangenen Leben dort gepflanzt. 2, also B, wegen dieser Samen entwickelst du die beiden Tendenzen, Dinge als aus sich selbst heraus existierend zu sehen. C, du fängst an, die Dinge auf die falsche Art und Weise zu sehen. Manche Dinge erscheinen dir als aus sich selbst heraus attraktiv und andere als unerwünscht. Also ignorant liking im Englischen und ignorant aversion als unerwünscht und als Aversion. D, auf der Grundlage dieser falschen Wahrnehmung der Dinge beginnst du unwissende Anziehung oder Ablehnung für diese Objekte zu fühlen. E, aufgrund der Gefühle von Zuneigung oder Abneigung machst, sagst und denkst du negative Dinge und sammelst damit karmische Samen. Und das Letzte, nämlich F, dieses Karma, was sich aus dieser Missinterpretation von ignorant desire oder ignorant aversion, also ignorante Begehren oder ignorante Abneigung, ergeben, veranlassen dich weiter in Samsara, also im Kreislauf des Leidens zu verbleiben. Und Rat deswegen, weil diese 6 Stufen immer wieder von neuem beginnen und nacheinander ablaufen.
Guter Tipp von mir, auswendig lernen, es kommt immer wieder. Nächste Frage, da geht's, Frage 16, hier steht, startet mit Beschreibe, wie die Konsequenzgruppe innerhalb der Schule des mittleren Wegs erklärt, was in diesem Fall geschieht. Da fehlt das Wasserglas. Also ihr erinnert euch, dass wir über das Wasserglas gesprochen haben, um das ein Mensch, ein Hungergeist und ein Vergnügungswesen sitzen und die schauen das Wasser an und da ging es darum, was sehen die drei Wesen. Der Mensch sieht Wasser, der Hungergeist sieht Eiter und Blut und das Vergnügungswesen sieht Nektar und zwar aufgrund des jeweiligen Karmas. Und für alle drei Wesen sind diese Wahrnehmungen Teile des Grundobjekts, also der Flüssigkeit, die in dem Glas ist. Die Flüssigkeit selbst ist die wesentliche Ursache, also stellt oder liefert die wesentliche Ursache, also den Stoff oder das Material, das sich für das jeweilige Wesen dann in das verwandelt, was dieses jeweilige Wesen eben auch sieht. Und die drei unterschiedlichen Arten vom Karma im jeweiligen Geist des Wesens, das auf dieses Wasser schaut, zwingen das Wesen, das Grundobjekt, also diese wesentliche Ursache, die Flüssigkeit, als das zu sehen, was sie sehen. Und diese drei unterschiedlichen Arten von Karma, in diesem Fall wirkt das Karma, wie Holger vorhin schon gesagt hat, als beitragender Faktor oder Contributing Factor. Und in dem Moment, wo drei Wesen dieses Wasser sehen, hat dieses Wasser drei Teile.
Das ist mein beitragender Teil. Okay. Aber ihr seid nicht so kindisch wie
ich. Ich habe viel mehr beitragende Teil. So. Aber wir sind ja hier im Raum 2, 4, 6, 7 Leute, also hatte das Wasser jetzt gerade 7 Teile. Und wenn ihr es auch gesehen habt, dann hatte das Wasser 7 plus
4, 16,
17,
17. 21.
Danke. 21. Nein, 24. 24. 17 plus 7
ist ja.
24 Teile. Gut, egal, viele Teile. Das ist auch ein beliebtes Beispiel. Stellt es euch einfach vor, dann ist es auch leicht zu beantworten. Die nächste Frage ist auch wieder eine, bei der sich das Auswendiglernen wirklich lohnt. Sie kommt auch wieder. Nenne und beschreibe die 4 Teile eines Pfades der Tat.
Ich soll jetzt noch was zum Auswendiglernen sagen.
Ja.
Ich finde das total schön. Geshe-la hat mal ganz lang und breit erklärt, die müssen ja im tibetischen Kloster ganze Bücher auswendig lernen. Und er hat nie verstanden, warum das wichtig ist, auswendig lernen. Und er meinte, das erste Mal, wo er das wirklich verstanden hat, was das Sinn und Zweck vom Auswendiglernen ist, wenn er dann im Taxi sitzt, und das sind ja dann einfach so 5 Minuten, wo man nichts zu tun hat. Und dann kannst du dir selber diese wunderbaren Dinge im Kopf sozusagen vorlesen. Und ich finde das einen ganz schönen Gedanken, was mich motiviert beim Auswendiglernen von diesen Dingen. Im Moment hast du es immer parat, du musst nicht mal mehr ein Buch mit auf die Insel nehmen, sondern du hast es schon in deinem Kopf drin. Also, danke.
Ja. Noch ein Punkt, weil wir gerade so schön dabei sind. Als ich vor 4 Jahren angefangen habe, diese Sachen zu lernen, da war ich nicht mehr so ganz taufrisch aus der Schule raus. Und ich hatte auch echt wirklich 20 Jahre, glaube ich, nichts mehr richtig auswendig gelernt, außer Songs, die ich irgendwie so oft gehört habe, dass ich sie auswendig konnte. Aber mich dann hinzusetzen und diese Sachen auswendig zu lernen, da hat mein Gehirn echt geknirscht am Anfang, wirklich. Also da habe ich mir gedacht, boah, ich war auch überrascht. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass mir das so schwer fällt. Aber wie der Holger vorhin schon gesagt hat, mit kleinen Dingen anfangen, pflanzt die Samen dafür, dass man sich immer mehr, immer schneller, immer leichter merken kann. Und es funktioniert wirklich. Ihr habt ja auch schon mitgekriegt, dass in vielen Klassen in der Hausaufgabe auch immer ein Teil des Readings zum Beispiel auswendig gelernt wird. Das wird in den späteren Klassen mehr. Und das ist auch leicht zu schaffen. Und zum Schluss lernen wir dann ganze Teile von Gedichten auswendig. Und das kann man sich dann immer leichter merken. Also nutzt die Gelegenheit jetzt einfach schon mal, euren Geist so ein bisschen geschmeidig zu machen. Ne? Geschmeidig, ja. Das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, gut langfristig für dieses Leben, fürs nächste Leben, einfach eine wirklich guter Same. Vor allen Dingen, weil ihr ja wirklich wichtige Dinge auswendig lernt. Und für diese Frage 17 trifft es auch zu, also die 4 Teile eines Pfades der Tat. Und zwar am Beispiel hier des Tötens. Und das ist übrigens beide Klassen, Mind Only, also nur Geist und Mittlerer Weg. Das sind das Meister Asanga aus der Nur-Geist-Schule und Meister Jitsun Kappa aus der mittleren, aus der Schule des Mittleren Wegs sind sich da einig. Dieser Tat, dieser Akt des Tötens, also dieser Pfad, Karmic Path, dieser karmische Pfad oder Pfad der Tat, ist in allen Schulen anerkannt. Erster Teil, also es gibt vier Teile, der erste Teil ist die Basis. Da geht es beim Töten darum, dass du dir ganz klar ausgesucht hast, wen du töten willst. Der zweite Teil ist die beteiligten Gedanken. Wie hast du über das Töten gedacht? Da kommen dann in der nächsten Frage, wird es dann nochmal in drei Punkte unterteilt. Man kann auch sagen, die Intention. Der dritte Teil ist dann die Durchführung der Tat. Das heißt, man nimmt im Prinzip den Revolver, legt auf die Person an und drückt ab, um das Töten zu begehen. Und der vierte Teil ist der Abschluss der Tat. Die Person fällt tot auf den Boden. Du hast die Tat vollendet, er lebt nicht mehr oder sie lebt nicht mehr und du bist froh, dass du das jetzt gemacht hast.
Gut, die nächste Frage ist dann eben genau die Detaillierung zum zweiten Punkt, die beteiligten Gedanken. Nenne und beschreibe die drei für den Akt des Tötens. Also das erste ist die korrekte Identifikation. Du hast den Menschen identifiziert, den du töten willst, und du hast ihn auch als Menschen erkannt, als das, was er ist. Hier ist auch erläutert in der Antwort zum Beispiel, dass du bei einer Abtreibung den Fötus als Lebewesen wahrgenommen hast. Wenn du ihn nicht als Lebewesen wahrnimmst, dann ist es kein Töten im karmischen Sinne. Das zweite ist das Geistesgift. Welcher schlechte Gedanke treibt dich bei einer schlechten Tat? Hast du das der Ärger oder Gier? Und das dritte ist die Motivation. Wolltest du die Person wirklich verletzen beim Akt des Tötens? Hast du es dir vorher überlegt, was du ihr antun willst und genau ausgemalt, wie du sie umbringst? Oder war es zum Beispiel ein Unfall? Worauf bezieht sich die grundlegendste Tugend oder die Wurzel der Tugend? Mit diesem Ausdruck ist die komplette Ansammlung von gutem Karma gemeint, das wir besitzen. Und wenn wir davon reden, dass diese grundlegendste Tugend oder die Basis der Tugend zerstört wird, bezieht sich dieser Ausdruck auf die Ansammlung von Verdiensten oder die Ansammlung guter Taten, welche, wenn wir ein erleuchtetes Wesen werden, unseren physischen Körper erschaffen. Die Ansammlung von Weisheit erzeugt unseren Geisteszustand, wenn wir Buddha werden. Okay. Jo. Wer kann die grundlegendste Tugend verlieren? Es können Menschen sein, männlich oder weiblich, mit einer intellektuellen Neigung, dass sie dauerhaft eine falsche Sichtweise halten können. Das hatten wir in der Klasse relativ ausführlich besprochen. Oh, war da an der Seite drin. Was für Menschen es sind.
Genau, dann 21, wir nähern uns rapide dem Ende. Beschreibe zwei Taten, die den Verlust der grundlegendsten Tugend verursachen können. Folgende zwei Taten können den Verlust der grundlegendsten Tugend verursachen. Eins, die Entwicklung falscher Ansichten, indem du zum Beispiel daran festhältst, dass es die Gesetze des Karmas und der erleuchteten Wesen nicht gibt, also Ignoranz. Und zwei, starker Zorn auf einen Bodhisattva oder andere sehr starke Untugenden. Starker Zorn auf einen Bodhisattva wird ja immer mit dem Zusatz versehen, bezieht sich eigentlich auf jeden, weil woher sollst du wissen, ob jemand, der dir gegenüber sitzt, gerade ein Bodhisattva ist. Insofern die Einschränkung mit dazu erwähnt. Frage 22. Warum werden diese fünf Taten unmittelbar genannt? Beschreibe auch die spezifische Art von Wiedergeburt, die diese Taten verursachen. Diese fünf Missverhältnisse Taten sind unmittelbar, weil als Resultat der Ausführung oder der Durchführung eine unmittelbare Wiedergeburt in eine der Höllen folgt, ohne dass eine andere Geburt dazwischen liegt. Die Spaltung der Gemeinschaft, gemeint ist die Sangha, also im Englischen Schism of the Sangha, Spaltung der Gemeinschaft zu verursachen, führt immer zu einer Wiedergeburt in der niedersten Hölle, genannt ohne Unterlass, und die anderen führen ebenfalls zu einer Wiedergeburt in dieser Hölle oder in einer der anderen Höllen. 23 beschreibe die Reihenfolge der Schwere der 5 unmittelbaren Missetaten. Die schwerste ist die 4., nämlich Herbeiführen einer Spaltung der Gemeinschaft oder Schism of the Sangha, weil sie zu einer Wiedergeburt in der niedrigsten Hölle ohne Unterlass führt für die Dauer eines ganzen Äons, weil sie den Weisheitskörper des Buddhas oder Dharmakaya einen Schlag versetzt, Erkenntnisse verhindert und Chaos im spirituellen Leben von Leuten auf der ganzen Welt während der Dauer der Spaltung verursacht. Die nächste ist die 5., nämlich mit böser Absicht das Blut eines Buddhas vergießen. Dann die 3., einen Enemy Destroyer oder Feindzerstörer töten. Und dann die 1., deine Mutter töten. Und dann die 2., deinen Vater töten. Das ist jetzt technisch, muss man mal wissen, lernen, gelernt haben und so wiedergeben können, wie es da steht.
Tipps kommt auch immer mal wieder. Letzte Frage. Nenne die 4 Eigenschaften einer Person, die dein Leben außergewöhnlich machen. Das ist zum einen die Art des Wesens. Ist es ein Mensch, ist zum Beispiel ein kraftvolleres Objekt als ein Tier. Es ist die Art des Leidens oder des Schmerzes, den dir der Gebende oder bei dem du dem Gebenden dem durch dein Geben hilfst. Zum Beispiel, wenn du einer kranken Person gibst oder jemanden, der sehr friert oder jemanden, der sehr Hunger leidet. C ist Art der Unterstützung, die dir in der Vergangenheit zuteil wurde. Also jemand, der dich sehr unterstützt hat, ist ein hohes karmisches Objekt und das Höchste da in dem Zusammenhang sind deine Eltern. Und der 4. Punkt sind die guten Eigenschaften des Objekts, hohe spirituelle Eigenschaften. Hier wird jetzt in der Antwortschlüssel gesagt, einer, der den Pfad betreten hat. Das ist also jemand, der Leerheit direkt gesehen hat und gerade aus dieser Erfahrung zurückkommt. Oder eine andere, der hohen Realizations hatte, wenn du dem gibst in dem Moment, dann ist es extrem hohes Karma. Gilt auch für zum Beispiel Menschen, die vielen Menschen helfen. Wenn du deinen Lama unterstützt, ist das ein hohes karmisches Objekt aufgrund der hohen spirituellen Eigenschaften, die diese Objekte haben. Und das wäre im Prinzip alles.
Gut, ich sage danke Ulrike, danke Holger. Danke an euch, dass ihr studiert, dass ihr uns zuhört. Und wir haben den 5er fertig. Yay! Jetzt mache ich Stopp, Aufnahme und dann gibt es die Werbeeinblendung.
Müssen wir erstmal die Prayers machen?
Letzte Klasse noch Prayers.